Ich lese den Text aus Markus 5, 25 bis 35. Die Geschichte ist bekannt. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand konnte ihr helfen. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten seinen Mantel. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Die Blutung hörte auf. Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworteten, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und da fragst du, wer dich angefasst hat. Aber Jesus sah die Frau an, die ihn berührt hatte. Die war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr, meine Tochter, weil du so fest an mich geglaubt hast, bist du gesund geworden. Gehe in Frieden, du bist geheilt. Also Jesus war unterwegs und die Geschichte ist eingebettet noch in eine andere Geschichte. Da kommt ein Mann, wirft sich ihm zu Füßen. Der Mann war völlig am Ende, er weiß sich keinen anderen Rat, als Jesus anzubetteln, seine kleine Tochter zu heilen. Und er erkennt an, dass Jesus von Gott gesandt war und dasselbe sieht man später bei der blutflüssigen Frau. Die Frau war total verzweifelt. Sie kommt fast schon angekrochen und damit man sie nicht erkennt, sie ist eine zerbrochene Persönlichkeit, innerlich und äußerlich. Alle Sicherheiten, die sie hatte, waren weg. Ihr ganzes Geld für Ärzte oder für Kurpfuscher aufgebraucht. Und sie hat überall versucht, Hilfe zu finden. Überall. Von Pontius zu Pilatus ist sie gelaufen. Und sie war total gescheitert und hat dabei sogar Schaden erlitten bei diesen vielfältigen Versuchen. Ich denke, jeder von uns kennt Krankheitsnöte, kennt Schwierigkeiten, kennt Situationen, die ihn an den Rand des Erträglichen gebracht haben. Ob das nun Krankheiten sind, ob das Lebenssituationen sind, ob das, ob das familiäre Dinge sind, ja, die Kinder, ob das der Ehepartner, die Ehepartnerin ist, die vielleicht nicht gläubig ist. Und bei dieser Frau, und wir haben vielleicht schon lange gebetet und es ist nicht wirklich etwas geschehen, ja. Vielleicht 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre, 20 Jahre. Und es hat sich nicht das verändert, was wir uns gewünscht haben. So können wir uns vielleicht ein bisschen reinempfinden in diese Frau. Alle Sicherheiten, die sie je hatte, sind weg. Ihr ganzes Geld, alles weg. Und auch hier in Hirzenhain und Umgebung gibt es viele kranke Menschen. Und das Gemeine an der Geschichte ist, dass es ja dass der Feind ja nicht schläft und andere negative Möglichkeiten geschaffen hat, um Heilung zu erleben. Weiße Magie, Esoterik, Okkultismus. Hauptsache es hilft. Dass man dabei Schaden an seiner Seele erleidet, das hat sich scheinbar noch nicht wirklich herumgesprochen. Es entstehen Bindungen und dem Feind wird Raum gegeben, Geist, Seele und Leib zu zerstören. Elke und ich hatten mal Kontakt zu einem krebskranken Mann. Wir wurden da um Hilfe angefragt und er war tief verstrickt in Esoterik, in Okkultismus. Er ist zu einem Geistheiler gegangen und ich habe dann länger mit ihm telefoniert und habe ihm natürlich versucht, den rechten Weg zu zeigen und gesagt, hey, bei Jesus ist Hilfe, der kann dich heilen, der gibt dir wirklich das Leben, was ins ewige Leben auch, was ewig Bestand hat. Und er war aber nicht bereit dazu, von diesen Geistheilern abzulassen. Ja. Und er ist dann kurze Zeit darauf verstorben und ich kann nur hoffen, dass er wirklich die Kurve noch bekommen hat, aber er ließ sich nicht davon abbringen. Das ist tragisch, wenn man sowas erlebt. Und da werden auch unter dem Deckmantel der Frömmigkeit sehr schädliche Praktiken ausgeübt. Das hört sich ja teilweise richtig fromm an, was da rüberkommt, was die Geistheiler anbieten. Da geht es um Jesus, da geht es um Gotteskraft. Dieselben Vokabeln wie wir, aber ganz andere Inhalte, wenn man dann nachfragt. Klar ist es so, dass auch Menschen dadurch geheilt werden, aber oft ist es so, dass dann auch das ewige Heil verspielt wird, weil sie zu den falschen Quellen gehen. Und Jesus ist der Arzt, der uns ganzheitliche Heilung schenken will, nämlich an Körper, Geist und Seele. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, diese esoterisch offenen Leute, die sind wirklich suchend. Die sind wirklich ernsthaft suchend. Die wollen Hilfe. Und die wollen auch göttliche Hilfe annehmen. Nur ist es so, wenn man sich länger diesen negativen Kräften aussetzt, dann führt das auch zu einer geistlichen Verblendung. Das heißt, die Leute sind irgendwann nicht mehr in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Die Frau aus unserer Geschichte war nach dem Gesetz des Mose unrein. Alle, also kultisch unrein. Alle, die sie berührten, wurden dadurch auch automatisch unrein. Alles, was sie berührte, wurde unrein. Ob das ein Stuhl war, ob das ein Tisch war, egal. Und sie war 12 Jahre ausgegrenzt aus allen Gottesdiensten. Sie war ausgegrenzt aus dem gesellschaftlichen Leben, aus dem familiären Leben. Sie durfte ihren Ehemann nicht berühren, er durfte sie nicht berühren. Sie durfte ihre Kinder nicht berühren. Was für eine Mutter die Höchststrafe ist, denke ich. Sie war total isoliert. Die Menschen gingen ihr aus dem Weg. Eine seelisch und körperlich zerstörte Frau. Wahrscheinlich in tiefer Depression. Und sie konnte, wie gesagt, sie musste immer überlegen, was mache ich, wen belaste ich dadurch und ihr Gewissen plagte sie und sie haderte bestimmt auch immer wieder mit Gott. Warum hat Gott mich so gestraft? Durch welche Sünde habe ich mir das zugezogen? Sie war eine Ausgestoßene aus dem Volk und der Glaubensgemeinschaft Israel. Sie war vereinsamt, völlig zerbrochen und mit ihrem Wissen und ihrer Kraft am Ende. Denn der Blutfluss, der dafür sorgte, dass fast kein Leben mehr in ihr war, der sorgte dafür, dass fast kein Leben mehr in ihr war. Und die Bibel sagt, im Blut ist das Leben. So lief regelrecht das Leben aus ihr heraus. Unfruchtbarkeit und Kinderlosigkeit waren für eine Frau im damaligen Orient das schwerste Unglück und wurde als Strafe Gottes angesehen. Erfüllten Frauen ihre vorgeschriebene Rolle, genossen sie den Schutz der Familie, waren sozial abgesichert und gesellschaftlich anerkannt. Und Krankheiten und Gebrechen galten lange Zeit als von Gott verhängte Strafen für begangenes Unrecht oder Fehlverhalten oder als von Dämonen gesandt. Die israelitische Vergeltungslehre ging davon aus, schwarz-weiß, dass Rechenschaft zum Glück und Sünde zum Unglück führte. Ich denke, das sind, da wird sicherlich noch die eine oder andere Predigt über diese Thematik noch folgen, aber wir wollen jetzt einfach mal auf die Geschichte schauen. Und von dieser Haltung sind die Menschen zur Zeit Jesu geprägt. Und einige Jünger von Jesus hatten auch eine ähnliche Einstellung. Jesus tritt dieser Haltung jedoch entgegen, sagt zum Beispiel in der Geschichte von der Heilung eines blindgeborenen Mannes ganz klar, dass weder der Blinde selbst noch seine Eltern an der Krankheit schuld seien. In Johannes 9, 1-7 steht das. Uns lässt sich leicht vorstellen, was für eine ausgegrenzten, isolierten und verzweifelten Lage eine Frau sein muss, die seit 12 Jahren ohne Unterlass blutet und so grundsätzlich an ihrem Frausein auch zu leiden hat. Das Selbstwertgefühl war total am Boden. Ihre Identität war in Frage gestellt, ja, als Frau oder auch als Teil der Gesellschaft, als Teil der Familie. Und Markus berichtet ja, dass sie alles unternommen hat. Dazu trägt sie eben noch den Makel des eigenen Verschuldens an der Krankheit, wie ich eben ausgeführt habe. Das war immer im Hinterkopf, ich habe es mir selber zuzuschreiben. Ich bin schuld, ich bin sündig, deswegen muss ich da durch. Deswegen, es ist so schrecklich, es ist eine Strafe, die ich eigentlich verdient habe. Ja? Es ist kaum vorstellbar, wie ein Mensch überhaupt eine so lange Zeit unter solchen Bedingungen leben kann. Ja? Und ich staune auch oft, wenn ich Lebensgeschichten höre, wie Menschen durch absolute Finsternis durchgehen und es trotzdem schaffen und das überleben können. Und ich habe viele zerbrochene Menschen kennengelernt im Laufe meines Lebens und ich bin erstaunt, auch, das muss man auch aus dem Aspekt sehen, was Gott alles zulassen muss, damit wir zu ihm kommen und seine ganzheitliche Hilfe annehmen. Zum Beispiel eine alte Frau im alten Pflegeheim, die ich mal kennengelernt habe, die ihr Leben lang gespart hat. Sie hat sich wirklich alles vom Mund abgespart, was sie noch konnte, damit sie ein bisschen Geld hat für das Alter. Und im Alter ist sie dann krank geworden, und zwar wirklich so, dass sie pflegebedürftig war und hat das ihr ganzes Geld, was sie unter der Matratze versteckt hatte, verloren. Bei ihr war das tatsächlich so, dass sie sich von Menschen abgewandt hat, von Gott abgewandt hat, und sie hat regelrecht ihren Verstand verloren aufgrund dieser Situation. Sie konnte damit überhaupt nicht umgehen und war überhaupt nicht zugänglich. Sie hatte Wutausbrüche, sie war voller Gram und voller Bitterkeit. Und es ist dann sehr schwer mit anzusehen, dass Menschen sich nicht helfen lassen. Das auszuhalten, finde ich am schwierigsten. Und du selber weißt, es wäre so einfach, aus der Verzweiflung und Sinnlosigkeit herauszukommen. Und als ich mich mit der Geschichte dieser Frau befasst habe, dachte ich, welch ein Glauben kann solch eine zerbrochene Person eigentlich überhaupt noch aufbringen? Und ich hatte eigentlich vor, einen Zollstock mitzubringen, habe ich auch vergessen. Aber stellt euch einfach vor, ich hätte jetzt hier einen Zollstock in der Hand. Und wir haben ja manchmal so eine Vorstellung von Gott, dass er jetzt kommt, mal angenommen, da wäre ein Glaubensmaß. Ja, wir gehen jetzt mal von einem Glaubensmaß aus. Und dass er kommt und dieses Glaubensmaß, oh klasse, super. Ganz toll. So, und dieses Glaubensmaß wäre, sagen wir mal, bei 1,50 Meter. Ja? Das ist das Maß für Heilung. Hä? Das macht nichts. Ihr dürft euch das jetzt vorstellen. Ihr seid ja kreativ und fantasievoll. So, also 1,50 ist das, bei 1,50 ist das Maß für Heilung erreicht. Und dann geht Gott zu jedem Einzelnen hin und misst. Thorsten, 1,30, das reicht nur für Fieber. Heilung von Fieber. Der Walter, 1,32, das reicht für, na, vielleicht für Rheuma, Heilung für Rheuma. Aber die anderen Sachen, das ist zu problematisch. Da reicht einfach ihr Glaubensmaß nicht aus. Genau, und der andere hat 1,47, das reicht dann auch nicht unbedingt. Leute, das ist natürlich Quatsch, ja. Das habt ihr schon gemerkt, aber ich habe in Gesprächen immer wieder mitbekommen, dass wir solches Maß anlegen, ja. Und immer wieder das Gefühl haben, ich genüge nicht. Mein Glaube reicht nicht aus für ein Wunder Gottes. Ich warte schon so lang. Und da hat sich dann vieles angestaut bei uns, an Unglauben, an Gram, an Bitterkeit, an negativen Gedanken, ja, die dann einfach verhindern und vielleicht auch an Zorn, ja, den wir haben auf Gott und auf die Situation, vielleicht auch auf uns selbst, ja, weil wir eben nicht genügen. Und damit blockieren wir uns selber. Wie sieht das biblisch aus? Hier ein paar Beispiele. Der Aussätzige sagte zu Jesus nur: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Nicht mehr. Markus 1, 40 bis 44. Mehr Glaube bringt er nicht auf, als zu sagen, ehrlich Jesus, es liegt an dir. Und Jesus, als ob er nur auf ein kleines Zeichen dieses armen Menschen warten würde, sagt, ich will es tun. Sei rein, sei gereinigt, sei geheilt. Bei dem Mann mit der verdorrten Hand sagt Jesus nur, was sagt er? Weiß es jemand? Nein, verdorrten Hand sagt er, streck deine Hand aus, streck deinen Arm aus. Aber wir meinen dasselbe, genau. Und er streckte sie aus und er wurde gesund. Und wenn wir die ganzen Heilungen einfach mal durchgehen, dann sind das oft einfache Gesten, die Jesus erwartete. Keine zu schweren Dinge. Jesus sieht jeden Einzelnen ganz persönlich und individuell. Er vergleicht dich nicht mit anderen, das machen wir nämlich so gerne. Gell? Der hat so viel Glauben und der hat das erlebt und jenes erlebt und bei dem klappt das und bei mir klappt das nicht. Ja, so brauchen wir gar nicht zu denken, weil Jesus vergleicht euch nicht, ja, miteinander, vergleicht uns nicht miteinander. Ja? Und er sieht wirklich unsere Situation und seine Augen sind voller Liebe und er will uns begegnen. Ja? Er will uns begegnen. Jesus will Heilung, Jesus will Befreiung, Jesus will, dass wir zu ihm durchbrechen. Jesus will alle Segnungen für uns, die er, die auf uns warten, die will er freisetzen für uns. Gott stülpt dir nicht irgendetwas über, was für dich und deine Situation nicht passend ist. Diese blutflüssige Frau, die hat nichts anderes gemacht, als die Hand gehoben. Und sie dachte, das ist meine allerletzte Chance. Ich weiß mir weder ein noch aus. Es gibt keinen anderen Weg. Was soll ich da machen? Ich gehe einfach hin, es bemerkt mich keiner. Es soll mich auch keiner bemerken, denn sonst rennen sie alle weg, sonst erkennen sie mich. Sie hat sich wahrscheinlich irgendwie so eingemummt mit ihrem Schleier. Und hat sich von hinten, ist sie herangekrochen und hat wahrscheinlich ganz schnell den Saum seines Gewandes berührt. Und dann wieder weg, sie hat noch nicht mal seine Hand berührt, sie hat nicht seinen Fuß berührt, nur den Saum seines Gewandes, so. Und dann ganz schnell wieder weg. Mehr war das nicht. Mehr hat sie sich nicht zugetraut. Es war die Kraft, die von Jesus ausging. Die hat den Unterschied gemacht. Nicht, ob sie ihn jetzt am Fuß berührt hätte oder an der Hand oder irgendwas, sondern es war letztendlich die Bereitschaft von Jesus zu heilen und die war da. Und sie setzte sich der Kraft Gottes aus. Wie gesagt, sie hob nur die Hand, berührte das Gewand Jesu. Gott macht es dir leicht. Er erwartet keine Glaubensleistung von dir und von mir. Aber vielleicht einen kleinen Glaubensschritt. Und zwei Schritte wollen wir heute Morgen gemeinsam tun. Das eine ist, dass wir uns Jesus nähern. Das können wir machen. Jesus ist hier, der will uns begegnen. Er will uns in seiner Liebe, will er einfach, dass wir auf ihn schauen. Er ist hier, Jesus ist hier, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da ist Jesus mitten unter uns. Das hat er gesagt. Und hier sind mehr als zwei oder drei. Also Jesus ist definitiv hier. Und das ist gut zu wissen. Und wenn er hier ist, dann nicht einfach, um nur mit uns abzuhängen, sondern er will uns begegnen, er will sich uns offenbaren, er will uns Gutes tun heute Morgen. Und das ist doch schön zu wissen. In seine Gegenwart zu kommen und dabei zu erleben, dass er uns liebt und annimmt, wie wir sind. Wir müssen keine Voraussetzungen erfüllen. Das Einzige ist nur, dass wir zu ihm kommen dürfen, wie wir sind. Einfach so, Gott liebt uns. Er liebt uns, wie wir sind. Und das ist das Schöne an der Geschichte. Wir brauchen keine Voraussetzungen zu erfüllen. Schauen wir uns einmal an, wie das Ganze für die Frau endet. Denn Jesus spricht sie in einer Weise an, die außergewöhnlich ist. Er spricht sie nicht etwa mit den Worten an, du Ausgestoßene oder du Kranke. Er macht sie nicht fest an ihren, an ihrer Schwäche und an ihren Problemen, die sie hat, an ihren Schwierigkeiten. Und er verändert dadurch ihr Selbstbild. Er sagt nämlich, meine Tochter. Also Jesus sieht sie nicht in ihrem Mangel, sondern bestätigt sie in ihrer Identität, in der Beziehung zu ihm. Ja? Und er spricht zu ihr wie ein Vater zu seinem Kind. Meine Tochter, ich kümmere mich um dich, fürsorglich. Ich bin für dich da, ich helfe dir. Und er gleicht ihren Mangel aus. Er heilt sie nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistlich und versetzt sie in den Stand der Kinder Gottes. Denn da war ein Glaube, auch wenn er klitzeklein war, aber der war da. Und das sieht Jesus. Er sieht, wie es in deinem Herzen aussieht. Er sieht, dass du eigentlich willst, auch wenn du es, wenn du vieles oder das meiste oder alles irgendwie nicht gebacken kriegst alleine. Aber das weiß Gott schon. Er weiß, dass wir schwach sind. Das weiß er. Und das ist für ihn in Ordnung. Das beängstigt ihn nicht. Das ist nicht problematisch für Jesus. Und er nimmt uns an und wir dürfen wirklich so kommen. Und er ermutigt sie. Er baut sie auf. Und das, was der Teufel kaputt gemacht hat, das will Jesus in ihrem Leben wiederherstellen. Das darfst du auch für dich annehmen. Er will dich auferbauen, er will dich stärken und er will das wiederherstellen, was der Feind zerbrochen hat in deinem Leben. Und Jesus richtet sie auf und sie kann neu ins Leben gehen. Sie hat einen Neuanfang. Und Jesus lobt nicht nur ihren Glauben, der sie heil werden ließ, dein Glaube hat dir geholfen, sondern er spricht zu ihr, geh hin in Frieden. Und Frieden, das ist mehr als ein frommer Wunsch. Dahinter steckt das hebräische Shalom. Das ist dieses ganzheitliche, umfassende Wohlergehen an Körper, Geist und Seele. Das bedeutet Shalom. Es geht um ein Heilsein an Seele, Körper und Geist. So tiefgehend, wie die Frau in dieser Geschichte es aufgefasst hat. Und wenn Gott in ein Menschenleben eingreift, dann berührt er den ganzen Menschen. Es gibt keine Bereiche, die verschwiegen werden müssen. Gott differenziert nicht zwischen guten geistlichen Anteilen und unreinen körperlichen Anteilen. Das macht Gott nicht. Gott sieht uns als Gesamtheit, ganzheitlich. Und die Geschichte dieser namenlosen Frau zeigt uns, dass er alle Bereiche unseres Lebens sieht und dass wir uns nicht schämen müssen für unsere Situation. Denn die Frau, die hatte sich ja geschämt, aber sie hat ihre Scham überwunden. Und es ist an uns, die Hand auszustrecken, heute Morgen, und einfach Gottes Kraft zu berühren. Und das dürfen wir machen. Ganz einfach. Es ist sehr heiß draußen. Wir können nicht viel, aber wir können eine Sache machen. Wir können einfach uns nach Jesus ausstrecken. Es ist ganz einfach, es ist nicht schwer. Was das jetzt für jeden bedeutet, ich kenne eure Lebenssituation im Einzelnen nicht. Jeder weiß, wo er steht, jeder weiß, wo er Bereiche hat, wo er einfach dringendst Gottes Eingreifen benötigt. Und es ist in Ordnung, dass wir spüren, dass wir aus eigener Kraft nicht weiterkommen. Und Jesus ist für uns gestorben, um uns in den Stand der Kinder Gottes zu versetzen. Ich weiß nicht im Einzelnen, wo ihr steht. Ich weiß nicht, ob jeder von euch Jesus angenommen hat als seinen persönlichen Herrn. Ich gehe davon aus, die meisten haben es. Aber durch Jesus bekommst du alle Rechte der Kindschaft. Zugang zu seiner Liebe, zu seiner Fürsorge, zu seiner Freundlichkeit, zu seiner Güte, zu seiner Vergebung. Und das gilt auch dir, du brauchst es nur anzunehmen. Jesus schenkt ewiges Leben. Die Tür wird geöffnet. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Unsere Aufgabe ist es nur, die Tür aufzumachen. Das alles. Ob das nun die persönliche Beziehung zu Jesus ist, oder ob das auch Heilung ist, ob das Eingreifen Gottes ist in deinem Leben. Du sollst gesegnet werden mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Amen.